seinem König mit all seinen Städten, und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und verstreckten an allem Leben, das darin war, den Bann. Er ließ keinen Entronnenen übrig. Wie er es mit Hebron gemacht und wie er es mit Libna und mit seinem König gemacht hatte, ebenso machte er es auch mit Debir und seinem König.
So schlug Josua das ganze Land, das Gebirge, das Südland, die Niederung, die Berghänge und all ihre Könige. Er ließ keinen Entronnenen übrig. An allem Lebenden vollstreckte er den Bann, wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und Josua schlug sie von Kadesh, Barnea bis Gaza und das ganze Land Goshen bis Gibeon.
Und alle diese Könige sowie ihr Land nahm Josua auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Dann kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück.
Amen. Amen. Jesus. Dann kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück.
Amen.
Oh Herr, ja, danke für dein siegreiches Leben, Herr.
Amen.
Herr, wir wollen erfahren, wie es alle Feinde besiegt, Herr.
Ja.
Amen. Auch in unserem Leben, Herr.
Amen.
Auch alles, was heute deinem Reich entgegensteht, Herr.
Ja.
Amen. Herr, nimm das ganze Land ein, Herr.
Ja.
Amen. Oh Herr, Amen. Geh vor uns her.
Amen.
Amen.
Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen.
Amen.
Vers 8, denn in deiner Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten.
Amen.
Amen.
Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten.
Fürchte
Amen.
Dich nicht. Amen.
Amen. Er zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger.
Amen. Amen.
Halleluja.
Amen.
Ja, Amen, Herr. Ja, Herr Jesus.
Herr, Amen.
Oh, Herr.
Ja, Herr. Loben dich, Herr. Amen.
Amen. Wenn man die restlichen Kapitel vergleicht mit dem hier, da fällt etwas sofort auf. Was fällt dir sofort auf?
Ah? Sehr lang.
Genau. Genau, es fällt sofort auf. Es ist das längste Kapitel seither. Also alle waren vielfach deutlich kürzer. Und das hier hat, ich glaube, 43 Verse oder was?
Viel einzunehmen.
43 Verse. So das Erste, was gleich mal auffällt.
Mhm.
Ohne dass du jetzt überhaupt mal in die Tiefe gehst. Fällt auf, hier hast du jetzt ein Kapitel, wo sich viel abspielt. Es hat sich bisher schon viel abgespielt, ja. Aber hier geht es zur Sache. Bisher haben sie teilweise mal eine Stadt eingenommen. Kapitel 6 eine Stadt. Kapitel 8 eine Stadt. Gibeon mussten sie gar nicht einnehmen, hat sich gleich selber ergeben. Durchdringt. Und jetzt hier ist ein Kapitel vollen Kampfes. Also wirklich. Und vor allem, ich musste gerade, als wir so lasen, musste ich denken, er hätte es auch wieder deutlich kürzer sagen können. Bei uns in der Industrie ist irgendwie anders. Da darfst du auch nicht so langschweifig sein. Weißt du, er sagt hier ja manches, der Name ist ein mit seinem König und er schlug, wie er den erschlagen hat, den er schon erschlagen hat und den erschlagen hat und den erschlagen hat. Verstehst du? Er wiederholt sich sehr stark, was er gar nicht müsste.
Ja.
Da er es tut, will er uns was sagen. Das beeindruckt mich immer gleich. Ja. Wenn Gott ein Wort hat, wie oft hat er es geläutert? Siebenfach. Ja. So, Gott hat allein mindestens siebenfach die Bibel da nochmal durchgearbeitet. Immer mit dem Blick, was muss rein, was muss raus. Geläutert. Weißt du, eigentlich in gewissem Sinn, wenn du Gold läuterst, was der Fachmann dann du tust, tust ja weg, was nicht so neu gehört. Wirklich? Im Läuterungsprozess tust du eigentlich immer schlacken und Zeug weg, was nicht reingehört. Das heißt, wenn Gott es jetzt siebenfach läutert, siebenfach heißt nicht, jetzt hat er danach keine Lust mehr gehabt, sondern damit will er sagen, er hat es vollständig angeguckt.
Amen.
Siebenfach heißt die Zahl, wo Gott sagt, jetzt ist gut. Das heißt, er hat die Bibel völlig durchgeguckt auf jeden unnötigen Satz, jedes unnötige Wort. Und dann wiederholt er sich sowas beeindruckt mich immer. Weil dann will Gott uns was zeigen.
Amen.
Aber das war eigentlich nur mal so als grober Vorspann für das Kapitel. Wir können ruhig vorne letztendlich anfangen. Vers 1. Es fängt eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen geheimnisvoll an, weil der erste König von Jerusalem hat eigentlich einen Namen, der ihm gar nicht zusteht. Er heißt Adonisedek. Melchisedek, Adonisedek. So Sedek kennen wir schon. Das heißt Gerechtigkeit. Adonai ist ein Wort für
Herr,
für den Gott, genau, und heißt Herr. So, der König heißt Herr der Gerechtigkeit. Er wohnt in Jerusalem, ist dort König und nennt sich Herr der Gerechtigkeit. Und im Grunde die Kanaaniter sind alles andere. Sie sind das Gegenteil von gerecht. Sie sind Götzenanbeter. Sie sind üble Leute, nicht umsonst. Will der Herr, dass sie alle ausgerottet werden. Und er nennt sich Herr der Gerechtigkeit. Und kommt aus Jerusalem.
König von Jerusalem.
Ja. Das ist schon etwas, das ich sehr geheimnisvoll finde. Und er startet ja damit, dass er mit den restlichen Königen in der Umgebung einen Bund macht. Oder eigentlich macht er keinen Bund. Ich denke, er hatte einen Bund. Ich vermute, dass diese Könige hier, was es ja heute auch gibt, weißt, unter Ländern, wie die NATO, das ist auch hier so eine Mini-NATO, die gesagt haben, wenn da irgendein fremdes Volk reinkommt, wir wohnen alle so ein bisschen beieinander, dann attackieren wir die.
Wird jetzt, glaube ich, gesagt, das waren alles ja, Könige der Amoriter.
Ja, genau.
Also irgendwo haben sie auch zum fremden Volksstamm gehört.
Ja.
Ja, also zwar Jerusalem war selber König, aber sie hatten schon eine
gewisse Verbundenheit.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, Jerusalem selber war damals auch noch die wichtigste Stadt. Ne? Also, nee, das kommt später, ich habe Kapitel 11 von Hass und Ne, das habe ich erwähnt. Aber das haben, alles haben sie angenommen, außer Jerusalem.
Ja. Den Adonizedek, den killt er nicht, oder? Den bringt er nicht um.
Kommt sie alle um.
Den Adonizedek auch.
Ja, ja. An die fünf Könige sind
in der Zelle,
in der Höhle und nachher werden sie alle. König von Jerusalem ist dabei. Ja.
Also was ich auch interessant finde in Vers 2, dass Gibeon im Grunde, das kam ja ein Kapitel vorher, dass die sich so ergeben haben. Du musst sehen, die Gibeoniter war eigentlich eine starke Stadt. Die Königsstädte sind sie oft, aber hier heißt es, alle seine Männer waren Krieger. Verstehst du? Das war nicht immer gesagt von jeder Stadt. Mhm. Aber Gibeoniter, alle waren Krieger. Dass sie sich letztlich, weißt du, durch ihre List unterworfen haben, das ist auch was Besonderes. Mhm. Weißt du, das ist ja eigentlich nicht unbedingt deine Haltung, wenn du so eine böse Stadt bist. Siehst ja, alle anderen sehen das nicht so. Truff. Kostet es, was es wolle. Und drum, das ist auch nicht schlecht. Gibeon hatte dann nachher nämlich eine gewisse Wendung. Sie wurden ja in gewissem Sinn sogar umgedreht. Sie wurden verwendet für das Haus Gottes. Sie wurden nicht nur als Sklaven irgendwie gehalten im Steinbruch, verstehst, sondern sie haben nachher gedient. Sie waren Wasserträger.
Ein Steinhauer, ein Holzhauer.
Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde.
Und für den Altar des Herrn.
Ja.
Bis zum heutigen Tag, an dem Ort, den er erwähnen würde. Ja. Das Haus Gottes.
Und es ist ja auch interessant, dass dieser Adonizedek Gibeon angreifen will.
Nicht
Israel direkt, genau. Ja. Ist auch bedeutungsvoll. Ja. Einige Dinge. Und dann schickt ja jemand von Gibeon runter nach Gilgal. Man muss sich auch noch sehen, Gibeon ist oben. Das ist auch eine Stadt oben. Und du musst runter nach Gilgal. Gilgal ist in der Jordanebene. Also auf Höhe Jordan. Also ziemlich weit unten. Und Jerusalem selber, ist wie heute, ist ja sehr hoch oben. Ich glaube über 1000 Meter, oder? Wer weiß aktuell?
Ich weiß es nicht.
Jerusalem ist sehr hoch, das weiß ich. Ob es 1000 ist, weiß ich nicht, aber es ist. Jerusalem ist. Da schneit es ja im Winter, also das ist sehr hoch. Ob es 1000 ist, ist die Claudi von.
Wir können
820.
820, also.
Okay, gut.
Jerusalem und die Stadt ist 820.
Ja. Und Gilgal ist mindestens 0 oder so etwa. Also wie gesagt, eine Jordan-Ebene oder so. Nicht sehr hoch. Das heißt, das sehen wir ja nachher, sie laufen ja die ganze Nacht durch. Und hätten ständig Höhenmeer. Und sie haben allein eine Strecke von rund 30 Kilometer zu bewältigen. Glaube ich, über 30 Kilometer. Und das nach bergauf.
Das heißt, das ist ein Marsch, den du normal zurücklegst, wenn du gut läufst oder so in 6 bis 8 Stunden. Bei Nacht, bergauf. Und dann kommen sie an und kämpfen. Das ist gewaltig.
Der Weg jetzt hier.
Nein, nimm's.
Einfach mal, muss ich das vorstellen, bei Nacht.
Ja.
Ein unwegsamer, unwegsamen Weg dazu gehen.
Nicht den Scheinwerfer,
wo du nicht siehst. Kein Stumpf. LED-Scheinwerfer.
Ja, aber vielleicht Fackel.
Ja, trotzdem.
Amen.
Ja, was mich hier beeindruckt hat, war, dass Josua und das Volk Israel nicht so reagiert haben und zu sagen, ja gut, jetzt sollen sie mal schauen, wie sie zurechtkommen. Wir wollten sie eigentlich eh ausrotten. Ja? Und sie nicht einfach nur ihrem Schicksal überlassen haben, sondern sie sind zu diesem Bund wirklich gestanden. Obwohl es zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, sicherlich ein Fehler war, ja, das, den Bund zu machen. Aber doch standen sie zu dem Bund und letztendlich muss man sehen, hat es auch Gott wirklich benutzt, ja, um auch diese ganzen anderen Städte aus ihr, also diese ganzen Könige aus ihren Städten rauszulocken und auch es ihnen leichter zu machen, hier plötzlich, dass sie alle geschwächt waren letztendlich, dass sie auf freiem Feld ihnen begegnen konnten und diesen Kampf gewinnen konnten mit dem Herrn. Ja. Und aber ja, diese Tatsache beeindruckt mich irgendwie, ja, dass Gott steht zu seinem Bund, ja, und auch er sagt auch, dein Ja soll ein Ja sein und dein Nein ein Nein.
Ja. Amen.
Und das segnet er. Amen.
Amen. Das wäre die Gelegenheit gewesen, sie loszukriegen.
Ja, genau.
Hände nicht schmutzig gemacht und wechseln.
Ja.
Das ist ein Fehler. Das kommt sich von alleine regeln.
Der Herr hat die Lösung bereitet.
Ja, das anders auslaufen lassen, mit Sicherheit. Wenn sie nicht gewollt
sind. Ja.
Genau, sie waren verpflichtet.
Ja.
Ja, der Herr schließt einen Bund mit seinem Volk. Sein Volk. Und jetzt tut sein Volk einen Bund schließen mit einem anderen. Es muss dem Herrn entsprechen. Sein Volk muss auch in den Bündnissen dem Herrn entsprechen.
Amen.
Das wäre doch absolut furchtbar. Der Herr steht zu seinem Bund, aber sein Volk macht, was es will.
Genau.
Bund, nicht Bund.
Je nach Lage der Dinge. Ja. Wenn es für uns gut ist, dann halten wir den Bund, wenn es für uns nur dann gefällt. Ne?
Ja. Ja. Denk dran, selbst wenn jemand zum Beispiel auch einen Ehebund macht und hat vielleicht vorher den Herrn nicht richtig gefragt, ja, und stellt danach fest, ups, war vielleicht doch nicht so gut, Aber der Herr will, dass man zu dem Bund steht. Ja. Ob du ihn jetzt vorher gefragt hast oder nicht, aber dieser Bund, du hast den Bund gemacht. Ja. Das zählt vor dem Herrn, trotz allem. Ja. Kannst nicht einfach sagen, okay, ich hätte doch besser vorher prüfen sollen noch mehr. Ja. Das ist einfach nicht, der Herr ist nicht so, ja. Das ist nicht seine Natur.
Ja. Das haben wir ja in dem Kapitel gesehen. Drum Vorsicht, wenn du einen Bund schließt.
Ja, genau.
Prüfe vorher sehr gut. Ja. Ja. Wenn du einen Bund schließt, prüfe. Nicht hinterher, vorher.
Vers 15 sehr wichtig. Den Mund ist angefangen.
So, sie kommen nach Gilgal hinab.
Wenn Pharao noch rätselt, gibt es noch irgendjemand, der weiß, was Gilgal heißt? Abwälzung.
Amen.
Abwälzung, was heißt es?
Die Schmach
wurde. Die Schande Ägyptens wurde abgewälzt. Abwälzen, du tust einen Stein oder irgendwas wegwälzen. Weg von dir.
Und das war der Ort, wo sie beschnitten wurden.
Ja. Ja. Er guckt auf dich. Wenn du es dir mal gerne mehr.
So.
Ja, Amen.
Ja. Ja, ich denke, Beschneidung, es steht ja immer für das Kreuz. Ich finde, das ist auch hier immer wieder ein Thema. Mhm. Ja, auch bei dieser ganzen Einnahme. Mhm. Es hat, glaube ich, viel mit dem Kreuz zu tun. Also ich bin immer noch beeindruckt davon, dass sie die Könige, die sie besiegen, immer an ein Holz hängen. Ja. Die werden selbst wenn sie schon getötet sind, sie werden noch ans Holz gehängt. Ja. Das hat auch was zu sagen. Ja. Diese Feinde, die werden alle am Kreuz besiegt. Ja.
Amen.
Ich habe das letzte Mal nicht gesagt, aber das war mir, als wir diese Wiederholung gemacht haben, auch nochmal sehr wichtig. Ich habe sie kommen ja in dieses Land rein, in dem sie durch den Jordan ziehen. Und das ist auch ein Bild auf die Wirklichkeit, dass sie den alten Menschen ablegen und tatsächlich in den neuen Bereich übergehen. Und mir wird eigentlich klar, ohne das Kreuz kannst du dieses Land nicht einnehmen. Wenn du als ein Christ lebst und das Kreuz des Herrn nicht erfährst, bleibst du eigentlich in der Wüste. Du bist ein Christ, der in der Wüste mit dem Herrn zieht. Ja,
genau.
Du lebst in dir selbst noch. Ja, du machst auch Erfahrungen mit Gott. Aber es gibt immer Murren. Ja. Du erkennst den Weg des Herrn auch nicht. Ja. Da wird auch von seinem Reich nichts eingenommen, obwohl du mit ihm ziehst.
Stimmt.
Aber du ziehst so lange, bis du bereit bist, diese Wirklichkeit des Kreuzes zu erfahren, bis du beschnitten wirst. Und dann in dieser Prozess dieses Einnehmens ist immer auch eine Erfahrung, wo das Kreuz wirksam wird. Ja. Wo das Alte getötet wird. Ja. Du bist bereit, den Bann zu vollstrecken. Du lässt es nicht einfach leben, ja, diese alte Natur. Und das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig geworden. Ja. Das für uns heute, brauchen wir wirklich einen Blick. Diese Feinde werden dadurch besiegt. Ja, auch in uns, wir haben auch davon gesprochen, in der Seele oder ja, generell braucht er das. Ja.
Was auch gut ist in den Kapiteln, es wiederholt sich manches, um auch einen Eindruck zu hinterlassen. In Vers 7 heißt wieder, alles Kriegsvolk, alle tüchtigen Krieger. Mhm. Weißt du, der Sieg ist immer in gewisser Weise, immer in gleicher Weise. Dieses, du brauchst alle Krieger, du brauchst alles Kriegsvolk. Du nimmst dieses gute Land nicht ein in Teilen. Weißt du, sagst du, ja, wir sind so und so viel, komm, wir lassen immer ein Fünftel kämpfen oder so. Vier Fünftel ruhen sich immer aus. Mhm. Das ist auch eine gute Taktik. Da ist immer frische Truppe.
Mhm.
Ja. Und so bist du immer angewiesen, dass jeder mitmarschiert. Ja. Das ist irgendwie auch, das ist Gottes Weisheit. Weißt du? Er will, dass wir alle in Einheit den Feind besiegen. Und dass wir auch sehen, wir brauchen alle Krieger. Und dann sagen, ah ja, okay, mit den fünf Besten machen wir die Sache.
Mhm.
Das ist wirklich ein Schlüssel für dieses Buch. Ein Schlüssel für den Sieg.
Mhm.
Und wahrscheinlich immer, wenn sie es nicht so machen, ist immer die Niederlage schon besiegelt, noch bevor sie loslaufen.
Mhm.
Das ist auch gut für uns heute zu sehen. Wir brauchen die Einheit
Amen.
Der Gemeinde. Sonst können wir keinen Feind besiegen. Da lacht der Feind. Aha. Ihr kommt hier einzeln daher. Gut, gut, dass ihr einzeln kommt. Jeden Einzelnen fertig.
Hey, Jesus, ja.
Und dass es nicht einfach ist, das zeigt Vers 8. Weißt du, wenn hier steht, fürchte dich nicht, das sagt Gott nicht umsonst. Das heißt, Josua hatte schon wieder ein bisschen Bange.
Ja.
Also da hört, oh, fünf Könige, mal so viele Leute. Oh nein.
Mhm.
Muss er sagt nicht umsonst, fürchte dich nicht.
Ja.
Und dann, denn einerseits, bei mir ist ja ein Ausrufezeichen, fürchte dich nicht, ist sogar ein Befehl.
Mhm.
Gott befiehlt. Fürchte dich nicht.
Amen.
Was manchmal denken, das ist ein Ratschlag. Nein, Gott befiehlt, fürchte dich nicht. Hast du schon mal so gedacht? Du hast immer gedacht, das ist ein Angebot Gottes, fürchte dich nicht. Und du nimmst in Anspruch, oder? Nee, das ist ein Befehl. Aber der Befehl ist gekoppelt an ein Denn. Fürchte dich nicht, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Das ist wunderbar. Gott befiehlt dir, dich nicht zu fürchten, denn ich bin Sieger mit dir. Denn ich habe dir den Sieg schon gegeben.
Amen.
Ich habe es gezeigt. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Noch als Ruf. Stehst noch die Verheißung noch stärker. Denn in deine Hand habe ich sie gegeben, schon gut. Und dann sagt er, nett, Reiner.
Amen. Hey,
gut, oder? Halleluja.
Amen. Hey, Jesus. Amen.
Dann haben wir gesagt, losmarschieren. Jetzt auch.
Oh, hey, Jesus. M- möchte kurz eine Erfahrung bezeugen, die ich heute Morgen gemacht habe. Die war zwar nicht so positiv, aber ich bin jetzt hier dran erinnert, wo es mich auch ermahnt, fürchte dich nicht. Ja. Ich war jetzt bin heute mit dem Bus gefahren wieder und ich kam mit einer Frau ins Gespräch, die also mit mir zusammen an der Bushaltestelle eingestiegen ist. Und gut, die hat einiges mit mir so geredet und ich habe auch mit ihr mich ein bisschen unterhalten und kam aber auch ein bisschen den Glauben bezeugt. Ja. Und ich habe ihr dann auch ein Heftchen angeboten. Sie wollte es jetzt nicht so haben. Oder, also, ja, also es hat da keine Anstalten gemacht, das zu nehmen. Aber ich habe gemerkt, dass der Bus war recht voll, ja, und schräg vor mir saß eine andere Frau, die hat sich dann umgedreht und hat mir zugelächelt, ja. Aber hat sich dann wieder umgedreht, als ich halt vom Herrn bezeugt habe. Und irgendwie habe ich auch schon gedacht, ja, gib's doch ihr, ja. Und dann habe ich mich aber gescheut, jetzt in dieser Menge von Leuten hier jetzt hier auch anzusprechen. Und dann habe ich es nicht gemacht, ja. Mein Seelenleben wollte ich da nicht lassen, ja. Und beim Aussteigen habe ich aber noch die Frau nochmal mich angeguckt und nochmal bewusst und mir zugelächelt. Und ich habe schon gemerkt, das war jetzt kein Zufall. Also sie hat tatsächlich gehört, was ich gesprochen habe, und war eigentlich offen, ja. Und naja, irgendwo hat es mich jetzt schon berührt, auch nochmal, ja, der Herr hat es sicherlich die Situation schon in die Hand gegeben, ja. Aber es ist trotzdem wichtig, hier das Seelenleben wirklich in den Tod zu gehen, diesen Feind, der dich hindern will, einfach ans Kreuz zu hängen und zu sagen, Herr, ich gehe jetzt mit dir rein. Also ich habe das auch oft erfahren, wie der Herr das wunderbar gemacht hat, gell? Aber es ist doch, es gibt noch viele Städte einzunehmen, viele Situationen, wo wir so mit dem Herrn zusammenwirken sollen. Und ja, mich ermutigt das jetzt einfach für die nächste Gelegenheit, sage ich mal.
Ist ja interessant, ich hatte auch heute eine Gelegenheit. Ich habe heute Morgen hat der Herr mich gerührt, dass er in allem, was wir tun, verherrlicht werden möchte. Und ich wusste noch nicht, was der Herr vorbereitet hat. Und interessanterweise, ich habe gestern ausgemacht, ich habe bei einer Frau hier in Aalen Godis für die Kleine kaufen wollen. Es hat gestern nicht geklappt und es war nicht Zufall, dass es nicht geklappt hat. Und ich habe das auf heute verschoben. Und als ich mich auf den Weg machen wollte, hat der Herr mich schon berührt, auch ihr was zu bezeugen. Und ich wollte es nicht machen, weil es so eine Regel ist, weil wenn ich irgendwo hingehe, dann gebe ich halt Traktat. Aber es war klar, dass es vom Herrn ist und der Herr hat mich sogar berührt, mit was und was ich ihr, welchen Traktat ich ihr geben soll. Und ich habe gedacht, okay, dann mache ich es. Und als ich zu ihr kam, habe ich auch so wie Daniel, irgendwie, wenn man da ist, und merkt die Situation, jetzt musst du angreifen oder tun, ja, dann irgendwie erschreckt man sich. Ich habe dann gedacht, wir stehen nicht im fleischlichen Kampf, also keiner wird mir den Kopf abhauen, aber trotzdem, irgendwie fürchtet man sich. Und es war interessant, sogar ich habe das gekauft und auf dem, wo ich dann schon gehen wollte, hat sie mir gleich in die Hand gedrückt einen Traktat oder Werbung von Thermomix und hat gesagt, ich habe dann gleich gesagt, oh, das haben wir schon. Und sie so, ah, das macht nichts, aber vielleicht haben sie Freunde oder so, ich bin Thermomix, vor kurzem Thermomix-Vertreterin geworden, vielleicht können sie jemanden einladen und so. Und dann hat der Herr mich berührt, guck mal, sie macht Werbung für Thermomix, warum machst du nicht Werbung für mich? Und ich so, ach, ich muss noch in meinem Rucksack suchen. Statt davor den Traktat vorzubereiten, habe ich es nicht gemacht und dann habe ich gedacht, ah nee, das mache ich nicht. Dann bin ich rausgelaufen, habe mich ins Auto hingesetzt und dann habe ich gemerkt, Ich habe keinen Frieden, ich kann nicht so weggehen. Und ich wollte sagen, dieses Zeugnis von den anderen Geschwistern ist so wichtig, weil es wurde schon so oft bezeugt, dass man sich gefürchtet hat, aber am Ende ist man doch umgedreht und hat man dann bezeugt. Ja? Und habe ich gleich gedacht, okay, jetzt mache ich das. Und ich habe das Auto ausgeschaltet und dann sie hat sich schon gewundert, so, sie ist dann zur Tür gegangen und hat so geguckt, so, dass ich nicht weggegangen bin. Und dann habe ich 2 Traktate rausgeholt. Leider habe ich halt den anderen nicht vorbereitet, das wäre sehr passend. Und ich bin dann zu ihr gegangen und tatsächlich war sie offen. Also ich konnte auch ihr bezeugen, sie hat es gerne angenommen. Und wir haben sogar ein bisschen ein Gespräch gehabt. Und ich wollte halt auch sagen, irgendwie, wo der Herr dann schon spricht, ja, oder irgendwie man merkt, der Herr bereitet die Situation vor, irgendwie kurz davor hat man Angst und will nicht dann tun das, obwohl der Herr wirklich schon alles vorbereitet hat. Und heute, danach hatte ich eine Freude danach. Ich habe gedacht und gemerkt, wenn ich es nicht getan hätte, hätte ich wirklich Unruhe gehabt und wirklich auch traurig, Verdammnis. Ja. Aber weil ich es getan habe, und vor allem gemerkt habe, das war wirklich vom Herrn, habe ich so eine Freude gehabt.
Amen.
Und ich wollte nochmal sagen, selbst wenn man, ja, es ist wichtig, ich habe gemerkt, durch die Zeugnisse der anderen war es auch in dem Moment so ein Schlüssel, doch eine Wendung zu machen und zu bezeugen. Wir brauchen alle Kämpfer.
Amen.
Hey, Jesus. Ich finde es eigentlich beeindruckend, es waren 5 Könige. Das erinnert mich an den Abraham. Der hatte auch so eine Situation. Da hatte auch 5 Könige. Gab es auch so eine Schlacht, 4 Könige gegen 5 König und die 5 haben gewonnen und der hat 5 geschlagen. Und bei Abraham war es so, der Abraham, der hat sich da gar keine Gedanken gemacht, ist auch losgerannt gleich, eigentlich ähnlich wie Joshua. Und eigentlich gemeinsam haben sie, dass sie für jemanden gekämpft haben, wo man sagen könnte, es lohnt sich nicht. Also ein Stück weit muss ich sagen, der Aufwand für Lot, der ist doch selber schuld. Also das muss man schon zugeben, oder? Er hat sich selber nach Sodom begeben und seine Schuld, dass ihm das passiert. Und wie wir vorher gesagt haben, sie haben mit Gibeon einen Bund geschlossen, aber ich denke, es war hauptsächlich ein Nicht-Angriffsbund. Dass sie jetzt einen Verteidigungsbund geschlossen haben, so wie die NATO, wenn du angegriffen wirst, bin ich mir nicht sicher, ja. Aber das steht hier auch gar nicht. Aber wichtig ist, sowohl Abraham als auch Joshua, sie haben keinen Moment gezögert, obwohl es beschwerlich war. Bei Abraham siehst du, der war gar nicht unbedingt Krieger, ja, das waren seine Hausknechte. Und sie waren deutlich unterlegen. Und bei Joshua hier, irgendwie sind sie auch unterlegen. Ich glaube nicht, dass sie mengemäßig denen überlegen waren. Weil es heißt dann nachher, Gott hat es donnern lassen oder hageln lassen. Also ich glaube, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, warum greift Gott ein? Ja, weil er weiß, das wird schon schwierig. Ja? Und so greift Gott ein. Und bei Abraham heißt es auch, sie wurden verwirrt. Wie kann einer mit ein paar hundert Leuten 5 Könige schlagen? Es geht nur, wenn der Herr dabei ist. Und das Interessante, das finde ich beeindruckend, es ist immer ein Kampf im Grunde genommen. Du kämpfst nicht für dich, sondern du kämpfst für den anderen. Abraham kämpft für seinen Neffen. Oder hier kämpfen sie für ihren Bundesgenossen. Wenn man das überlegt, weißt, wie Gott es schätzt, wenn man füreinander kämpft. Klar mussten sie eh die Könige besiegen, kann ich jetzt sagen. Aber es ist nochmal anders. In diesem Kapitel sehe ich nur Sieg. Habt ihr was anderes gesehen? Die siegen nur, das ist die beste Story, weißt du, so, wenn du da hörst, die erobern, zack, zack. In einem Tag haben sie die Stadt erobert, in den nächsten Tag haben sie die erobert. Es scheint auch keine Erschöpfung zu geben. Sie marschieren die ganze Nacht, weißt du? Sie müssen 6, wie viel hast du gesagt, also von der Jordan-Ebene bis Lauf ins Gebirge. Also packen wir unsere Schuhe, jeder 20 Kilo Maschgepäck und dann laufen wir mal 30 Kilometer den Berg auf. Anschließend ziehen wir unser Schwert und dann kämpfen wir gegen die frisch ausgeruhte und bringen einen Sieg. Und dann rennen wir dann noch hinterher, weißt du? Und dann sagen wir noch, Herr, könntest du den Tag noch verlängern? Wir sind noch nicht fertig, wir gehen nochmal 24 Stunden gern weiterrennen. Also, wie soll das gehen? Ja, also das ist was eigentlich Unding. Der natürliche Mensch kann das gar nicht. Dir ist kein natürlicher Mensch am Werk. Also der natürliche Mensch, der hat schon lange aufgegeben. Hier ist der neue Mensch am Berg, ja, der kennt keine Erschöpfung, nichts hält ihn auf, alles muss dienen. So lohnt, muss sogar die Erde stillstehen, was weißt du, was das für ein Aufwand ist. Was sich da dreht, 12.500, naja, wenn du dir das mal physikalisch vorstellst, der sagt, stopp. Er hält die Erde an, die ganze Gravitation, keiner merkt was. Da steckt Power dahinter. Das macht er nur, damit jetzt diese Feinde geschlagen wird. Und er macht es, weil er so eins mit dem Joshua und seinem Volk ist. Er ist voll dabei. Mit so einem Kämpfer kannst du nur gewinnen.
Amen.
Weißt du, das ist auch wieder, wie sehr Gott es schätzt, wenn wir füreinander kämpfen. Also, wie sehr er schätzt, füreinander zu kämpfen, weißt du? Sogar für einen, der nicht einmal es wert ist. Holzfäller, Wasserträger, frisch aufgenommener Sklave. Und für den riskierst du jetzt, gibst du jetzt alles. Fällt eigentlich nur noch der Melchisedek, der da entgegenkommt.
Gott hat ja auch für sie gekämpft.
Ja, genau. Sie können, alles ist hier für Gott. Dass der Tag angehalten ist, selbst dass sie, weißt, dass sie diesen Marsch machen konnten, das ist nicht normal. Das geht nicht. Du kannst nicht die ganze Nacht durchmarschieren mit Gepäck und am nächsten Tag kämpfen und dann noch weitermachen. Wie willst du das bewerkstelligen? Ja, das ist biologisch gar nicht machbar.
Das heißt, am selben Tag haben sie noch Makeda angenommen.
Am nächsten Tag, weißt du, am gleichen Tag, also sie haben erstmal alle niedergemacht und dann sagen sie nicht, jetzt haben wir endlich Ruhe, Blasen haben wir alle an die Füße und so weiter. Nein, dann waren sie noch den nächsten Tag, weißt du, das ist. In dem Moment, das ist wahrscheinlich das beste Kapitel in Joshua, weil es gibt hier nur Sieg.
Am zweiten Tag Rache.
Ja, eine Stadt nach der anderen, weißt du, das ist und auch kein Hinterhalt, gar nichts scheint irgendwie nötig zu sein, oder wird zumindest nicht berichtet, gell? Ich glaube, da brauchst du keinen Hinterhalt mehr, da. Wahrscheinlich.
Oder Gott hat ja mittels des Hagels hier, ich glaube, das steht ja, er hat mehr beseitigt wie
den singenden
Schwert.
Genau.
Das heißt, Gott hat auch hier im Kampf den Löwenanteil.
Genau. Und ganz einfach mit Hagel.
Ja, wenn die Steine dick genug sind, dann Steinhagel.
Weißt du selbst,
Es war ein Steinhagel, gell?
Nein, es war Hagel vom Himmel.
Nee, da war der Herr
große Steine.
Ja, Hagelsteine.
Ja,
Steine. Die Steine aus Hagel.
Steine vom Himmel. Große Steine vom Himmel.
Das waren jetzt keine Felssteine. Das waren
Hagel.
Ja, wenn du so einen Hagelstein abkriegst, dann war es das.
Ja, Hagel ist ja gar nicht ein Vorgang.
Hagel ist ja auch ein Vorgang. Das Hagel 6er. Das sagt man so in der Klasse. Da fallen jetzt nicht Eisbrocken im Klassenzimmer. Es fallen halt schlechte Noten. Und so ist auch hier, es hagelt hier Steine.
Ja.
Da fallen Steine von ihnen.
Das ist weiter schauen?
Nee, ich denke, es steht doch ein Abhang. Ich denke, es gab einfach eine Steinlawine. Das wäre
nee, nur doch, einfach. Es steht doch aber vom Himmel.
Ah, ja.
Ja. Steinlawine.
Ja, wenn beide oben etwas runterknallen, dann ist da vorne.
Sie
kommen komme vom Himmel. Vom Himmel hoch. Da kommt das Gericht in dem Fall.
Steine. Mal schauen, was das im Urtext bedeutet. Das Wort.
Steine.
Ja, aber Stein.
Ihr werdet sehen, wir sind nicht die Ersten, die das Kapitel angeben.
Denn deine Hand habe ich dir gegeben.
Weißt du, und Gott braucht ja auch hier jetzt nicht noch so ein gigantisches Wunder, dass er jetzt Steine schmeißt. Es reicht hier großer Hagel. Nicht so kleine Kügelchen, sondern Windstein. Also ich glaube, es macht ja nicht viel aus. Ist das ein Felsbrocken oder ein Eisbrocken?
Das ist doch furchtbar, das ist, die waren alle hier und gut.
Also,
Hagelstein. Genau.
Das war.
Ja, das steht doch Hagelstein.
Genau. Aber was ihr nicht versteht.
Aber er hat alles getan eigentlich. Weißt du, was ich tun?
Also, sogar, was ich nicht verstehe, ist, sie haben die ja geschlagen, gell? Dann heißt Vers 15, dann kehrte Joshua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück.
Ja.
Was Gilgal und da, wo die Könige, das war doch bei Gibeon. Weißt du, wie weit ist Gilgal von Gibeon?
In
Gibeon-Niedern, weißt du, weil sie haben ja gekämpft nicht bei Gilgal, sondern bei den Gibeon-Niedern.
Ja,
da war der Hauptkampf. Ja, Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt so zeitlich gemeint ist, weil jene fünf Könige aber flohen und versteckten sich in der Höhle zu Makela. Oder von mir aus Makela. Wir wissen eh nicht, wie man das ausspricht. Das sprechen das eh ganz anders aus. Bei mir steht 2K, was steht bei dir?
Ja, Makela.
Aber hinter D, Koja.
Ach so, das ist ein D. Alles klar. Kann nicht so genau lesen.
Und was bedeutet Makela?
Ja,
Gruppe.
Das ist ja Ort.
Bei der Hageltierkette.
Ja,
Die fünf Könige sind gefunden worden. Die sind zusammen.
Hirtenort heißt Makela.
Hirtenort.
Hirtenfeld. Das Feld. Der Ort der Hirten.
Und wo ist das? Weißt du, geografisch? Ist das irgendwo? Eigentlich wird wahrscheinlich gar nicht einzeichnen.
Doch, doch.
Du hast ja die
Makeda ist schon ziemlich mittig und Gilgal und Makeda ist weit voneinander.
Ist weit weg, aber also eher in der Nähe von Gibeon, oder?
Selbst Gibeon ist nur mal, das ist eigentlich, Gibeon ist Hälfte Gilgal, Makeda.
Okay, also schon ordentlich weg, okay.
Selbst Jerusalem. Jerusalem ist ja diese 30 Kilometer weg.
Das heißt, sie sind
von Gilgal. Und Makeda ist dann nochmal über 30 Kilometer weg. Das sind fast 50 nochmal. So Makeda, Gilgal sind im Grunde 80 Kilometer.
Innerhalb von 2 Tagen sozusagen.
Weißt du, dann geht es ja noch weiter. Und Joshua sagte, wälzt große Steine an den Eingang der Höhle und stellt Männer an ihr auf, um sie zu bewachen. Ihr aber steht nicht still, sondern jagt euren Feinden nach genau. Und schlagt ihre Nachhut.
Genau.
Lasst sie nicht in eure Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben.
Mhm. Das heißt, die haben ja das ganze Gebiet, könnte ich sagen, wenn sie... Jetzt sind die da hochgesprungen.
Ja.
Weißt, weil das überall war ja, jeder ist ja in seine Stadt zurück.
Und ja. Ja.
Fünf Könige, also fünf Städte und wahrscheinlich auch zur Nebenstädte noch und Trunkstellen.
Mhm. Weil die Städte selber sind deutlich auseinander. Lachisch, Debir, Hebron. Das ist Jerusalem, guckt ihr das mal an.
Mhm.
was die abgedeckt haben, eigentlich fast das ganze Südland.
Ja.
Das war fast ein Blitzkrieg.
Ja.
Und das ja. Ohne Panzer. Zu Fuß, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich. Zu
ja, klar. Ja, da kämpft der Herr für sein Volk. Ja?
Wir haben heute auch mit Margarita gesprochen, über das Evangelium auch. Da oft kämpfen wir auch beim Evangelium. Und Margarita hat gesagt, das, was ich auch oft denke. Sehr oft, wenn wir mit den Menschen sprechen, es gibt manche begabte Leute, die gut sprechen können, sie haben gutes Gedächtnis und können ganz gut erklären, aber es gibt auch manchmal ja, so Menschen, die nicht so gut erklären können, nicht so gut sprechen können. Und da kommt der Feind so oft und sagt, ach, du kannst es sowieso nicht. Und da habe ich auch gesagt, es ist wirklich auch in diesem Kampf nicht unsere Kraft oft. Mhm. Wenn man zurückdenkt und sieht, wie der Herr gesprochen hat, wie der Herr dann vielleicht auch die Steine oder das Herz des Menschen geöffnet hat, nicht unsere gute Worte, nicht unsere gute Kraft, dann merken wir, das war der Herr. Und der Herr, der Herr braucht unsere Willigkeit und Bereitschaft und den Rest macht der Herr sehr oft. Ja. Und das dann merkt man auch, das ist nicht unser natürlicher Mensch.
Amen. Ja, auch nicht nur im Evangelium, ich denke. Immer wenn wir auch für den Herrn reden sollen, ja, auch, sei es in der Versammlung, der Herr dich berührt, das ist sehr oft, also nicht, dass es jetzt gerade in dir ist, ja, ich will jetzt unbedingt das allen bringen, sondern der Herr berührt dich und dann gibt es auch diese Reaktion. Es gibt Furcht, es gibt dein Selbst, dass jeder sagt, ja, ich muss auch nichts sagen, ja. Aber dann auch mit dem Herrn zusammen da zu überwinden. Ja? Nicht auf das Selbst zu achten. Das ist, der Herr benutzt das. Ja. Kämpft mit uns. Amen.
Amen.
Sind ja alles Amoriter gewesen, gegen was sie kämpft haben. Die Frage ist jetzt wieder, was sagt uns das heute? Was stehen die Amoriter? Später im nächsten Kapitel kämpfen sie auch wieder gegen viele, aber da ist eine Mischung, Amoriter, Kanaaniter und so weiter. Aber hier sind es wirklich nur Amoriter, die hier kämpfen.
Amoriter sind Bergbewohner, Gipfelbewohner, Gebirgler. Die stattlichen, ragenden. Eine zweite Bedeutung ist beredt und wortreich.
Aha.
Aber das waren zwei.
Okay.
In erster Linie. Bergbewohner, Gipfelbewohner. Das ist, glaube ich, auch so, dass diese Städte, Hebron oder so, sind wirklich auch immer Obergebirge.
Ja, ja, das ist so. Das heißt auch Gebirge, die Amoriter, die im Gebirge wohnen. Das wird auch erwähnt. Ja.
Das war strategisch sinnvoll, Städte auf der Anhöhe zu bauen, zu verteidigen.
Entsprechend stark waren eigentlich diese Könige und Städte. Und das war jetzt kein Spaziergang. Ja.
Wohlstand.
Mir fällt Korinther da ein, der Vers. Alles ruhen.
Ja.
Was sich gegen die Erkenntnis Christi aufmacht. Und auch hier, das sind Befestigungen. Auch da in dem Vers ist Befestigung.
Ja.
Und das gilt sehr zu attackieren. Wie sagt er da wörtlich?
Es ist nicht schlecht, wenn Sie das Bild vom letzten Mal von der Tafel vor Augen zu haben. Was wir da bekämpfen. Diese Höhe, die wir einnehmen. Oft hat man von etwas höherem mehr Respekt, mehr Achtung als das Tiefe. Ja, okay. Das muss weg. Aber das Hohe steht oft für das Gute. Auf das wir vielleicht sogar stolz sind. Beredet zu sein, ist eine Fähigkeit. Aber wir dachten.
Amen. Ja.
Ich glaube, selbst auch diese Befestigungen, von denen Dieter auch gesprochen hat, das sind sehr oft die logische oder feste Dinge für uns, die nicht so irgendwie leicht abzugeben sind. Das sind halt feste Dinge, die so, als ob sie da sein sollen. Ne? So sind. Und es ist nicht so einfach, sie abzulegen, auch die Gedanken oder Vorstellungen oder solche Dinge, ja, die vielleicht so logisch und gut scheinen und richtig scheinen. Und das ist sehr oft, was den Herrn hindert. Oder selbst beim Evangelium mit den Christen oder so. Man merkt, die Menschen, die schon so viel wissen und so klar sind, dann für sie ist es nicht so einfach, die Dinge abzulegen und in der Einfachheit das Sprechen des Herrn anzunehmen.
Ich habe heute gegen Amoriter einen Kampf geführt. Ja, genau. Ja, wenn es auch um den Punkt Gemeinde, ja, da siehst du, das sind solche Befestigungen, ja, diese Vernunftschlüsse, dass die einfach die Spaltungen, die Gruppierung rechtfertigen. Ja, ja, das passt schon so. Ja. Du siehst, das ist wirklich, das sind Vernunftschlüsse. Ja. Klingt vernünftig, da zeigst du es vom Wort her, passt nicht. Passt schon. Ja. Also ich sehe, das ist wirklich ein Kampf. Und da interessanterweise heute kam einer zum ersten Mal, ja, ein Praktikant, der wurde von der Linda Gleis eingeladen, die kam auch schon einmal hier mit. Und eigentlich waren wir nur zu dritt, er und Andreas Schöf und ich. Und ja, aber irgendwie habe schon Freimut gehabt, über das Wort zu sprechen. Ich hoffe, er kann es annehmen, aber ich sehe, das sind wirklich Widerstände, ja, in diese Vernunftsschlüsse, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Ja. Hey Jesus, aber diese Städte müssen auch eingenommen werden.
Amen.
Du darfst außerdem nicht nur nach der Amoriter gucken, sie sind ja genau gelistet. Wenn das machst, das ist schon hochinteressant. Adonis Sedek immer schon kennt, aber schon der Nächste. Hoham. Oham klingt sehr gut.
Klingt hoch irgendwie. Ne?
Oham heißt Gott der Menge. Gott der Volksmenge. Oder Jehova beschützt die Menge. Heißt es. Oder den der Herr antreibt.
Da kommt hier. Ist beeindruckend, oder?
Ja, der Menge heißt schon gut.
Der Herr der Gerechtigkeit. Ja.
Dann kommt Gott der Menge.
Interessant, hier heißt auch Jerusalem und nicht Jebus. Gell?
Ja. Dann Hebron. Hebron ist auch ausgezeichnet. Hebron heißt... Gemeinschaft, Verbindung, Bündnis, Bundesort.
Die vernichtet Gott an.
Nee, ich hab nur an einen anderen Ort denken müssen.
Ja.
Heilbronn.
Dann dieser Piram, der heißt scheinbar richtig Piram. Das ist endlich etwas, was in unser System passen wird. Das ist ein wilder, ein umherschweifender. Was der Weg muss, ist klar.
Okay.
So ist das seltsam, ja? Diese Mischung der Leute hier.
Ja, 4.
Ja, 4. Ja, 4. Ja, 4. Es wird Licht hervorbrechen. Er wird Licht hervorbrechen lassen. Er wird strahlen. Glänzend.
Er wird oder er wird Licht?
Er wird Licht hervorbrechen lassen. Er wird strahlen. Ja, ist ja schon mal wieder klar. Ja. Ja. Die sind sich gute Namen zu kriegen. Also.
Debir.
Debir. Luther. Liedebier.
Debir.
Dann muss ich nach Liedebier gucken. Da hinten. Das heißt nur da hinten. Okay, weit da hinten.
Aber was mir das gerade so einfach als das erste ins Herz kommt, das ist die Namen. Sehr oft die täuschen uns auch. Oder die Worte auch. Zum Beispiel, es heißt, wie ich schon erzählt habe, ja, die Haltung von den Geschwistern selbst, ja, die Spaltung unterstützen. Sie sagen bei dem Gespräch, wo mein Bruder geführt hat, ja, haben sie auch gesprochen und mein Bruder André hat gesagt, ja, der Vater, unser himmlischer Vater, der will, der hat sogar, wir können die Haltung von unserem himmlischen Vater schon an den Vätern sehen, ja, wenn die Kinder streiten, will der Vater auch, dass sie zu ihm kommen, dass er ihnen dass sie mit ihm das klären und er wird schon sehen, wer was ist richtig, ja. Und dann die Reaktion ist, dann kommt so zurück die Antwort, ja, aber wir müssen dem Herrn alles übergeben, der Herr richtet. Das ist schon richtig gesagt, ja, der Herr richtet oder der Herr muss alles tun. Aber die Worte sind eines und was getan wird, ist was anderes.
Genau.
Sehr oft, wenn man nur auf das Wort schaut und denkt man, diese Könige soll man lassen, weil sie haben gute Namen, dann kann man nicht das gute Land einnehmen.
Ja,
genau. Und ich denke auch sehr oft, das ist für mich auch sehr oft täuschend, sehr oft schaue ich nur auf das Wort und ich denke, ah, schön, schön.
Mhm.
Und dann ist es doch ein Hindernis für den Herrn.
Genau, Amen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Du kannst lang Herr der Gerechtigkeit heißen, wenn alles, was du tust, genau das Gegenteil ist. dann pfeife ich wirklich auf diesen Namen sogar.
Ja.
Dann täuscht der Name nur.
Ich meine, das Wort tut es uns ja offenbaren, sie sind ja Amoriter. Und es heißt ja, sie sind unter dem Fluch, das heißt, ihre Sünde ist groß. Das heißt also, eins ist klar, sie sind die Feinde Gottes und Gott schickt jetzt dieses Volk, um sie aus diesem Land zu eliminieren. Das ist also, das heißt, sie sind negativ. Wenn wir also einen positiven Namen finden, dann zeigt es, wie das ja immer so schön heißt, der Feind verstellt sich als ein Engel des Lichtes. Das soll uns ja auch helfen, ja. Ein redegewandter Mensch, ein kluger Mensch ist nicht deswegen automatisch ein guter Mensch oder ein edler Mensch. Und einer, der sich edel gibt, ist nicht unbedingt wirklich edel. Ja, das ist ja, ich meine, ich denke immer, mir geht es immer wieder, wie du jetzt hier auch die Verse, die ihr fragt, und obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Mhm. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig bei Gott zu zerstören Befestigungen. Wir zerstören Vernunftschlüsse und alles Hohe. Ja, also es sind Gebirgsbewohner, sie sind hoch, ja. Sie haben hohe Gedanken, ja. Was hat Paulus gesagt? Der Vers finde ich irgendwie immer wieder aktuell. Er sagt, nach seinem Weggehen werden viele Leute kommen, ja, die Herde nicht schonen werden. Und sie hatten auch glänzen durch ihre Ideen. Weißt, er sagt ja, sie werden lehren und die Leute hinter sich her. Das ist immer das Problem unter uns Christen, es gibt immer zu viele kluge Leute. Und ob es sind ja in erster Linie hier nicht Ungläubige, weißt du, vom Bild her. Das ist ja, sie kämpfen ja nicht gegen Ungläubige in dem Sinn, sondern das ist etwas, was uns entgegensteht, den Herrn in seiner ganzen Fülle in uns wohnen zu lassen. Es ist, so viele Vernunftvorstellungen sind da und ich denke, und alles Hohe, das Hohe muss weg.
Ja.
Die ganzen Gebirgsbewohner müssen weg. Jerusalem war eines der letzten Städte, die sie erobert haben. Und es war ganz oben. Und es hat einen guten Namen gehabt. Und es war, die Jebusiter, die waren ja, wie soll ich sagen, ein Bild für den Hochmut schlechthin. Selbst ein Blinder und ein Lama, mit zwei Blinden können wir die Stadt verteidigen. Da gibt es ja diesen Spruch da. Weil es war so, eigentlich normal auch nicht einnehmbar. Sie haben sie auch nur durch eine List eingenommen, weil sie durch diesen Tunnel dann einmarschiert sind. Und die anderen Könige haben jahrelang Jerusalem erobern müssen, bis sie belagern müssen. Selbst Nebukadnezar ist nicht einfach reinmarschiert, sondern hat sie belagert und so. Das heißt, das sind wirklich Bollwerke. Ja. Und hier schätze ich diese Bollwerke, weißt du, da wird nicht diskutiert, da wird nicht überlegt. Weißt du, in diesem Punkt muss radikal sein. Und der Herr scheint voll dabei zu sein. Weißt du, er sagt, nieder, 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 nieder. Keiner wird schon, keiner wird schon, keiner wird schon. Gegen solche Bollwerke, Vernunftschlüsse, die Erkenntnis Gottes erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Wie kannst du dich gegen die Erkenntnis Gottes erheben? Ja, nur mit einer Erkenntnis, die scheinbar besser ist, ja, oder ebenbürtig, ja. Also es hört sich in jedem Fall gut an, sonst Kämpfschnitt wird schon nicht zu Falle kommen, gell? Aber es ist, hier in Korinther heißt es, und nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam Christi. Das Grundsatz der Amoriter, sie sind nicht gehorsam. Sie sind Feind.
Ja. Amen.
Ihr betrachtet die Dinge nach dem Äußeren. Verlässt sich jemand auf sich selbst, dass er Christus angehört, so bedenke er auch dies bei sich selbst, dass wir er Christus angehört, so auch wir. Das war das Problem, mit dem Paulus zu kämpfen hatte in Korinth. Das waren auch lauter Hohe, die gemeint haben, sie blind. Sie verstehen, was Sache ist. Und dabei waren sie Kinder. Korinthisch. Nicht so hoch bis links.
Nach dem starken Kampf, Vers 15, kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück. Dann gehen wir wieder zurück zur Ausgangsstelle des Kampfes.
Ja.
Kreuz, Beschneidung,
Gaza.
Und da kommt der nächste Kampf.
Ist gut, ja. Genau.
Sehr souverän. Das ist wunderbar.
Ja.
Du gehst von Gilgal aus, kämpfst, richtest alles aus, was zu tun ist. Schlägst die Feinde, soweit es vorgeht, ist.
Haben sich nicht in Hebron niedergelassen und gesagt, ja, hier auf der Höhe. Sie haben wirklich, sind in dieser Stellung geblieben. Ja. Gilgal war unten.
Ja, Amen. Sehr gut.
Ja.
Amen. Ich weiß jetzt, ob das schon reich ist, das Thema für die Konferenz. In Gilgal bleiben.
Amen.
Von Gilgal aus, das war ein
Ja, immer in Gilgal bleiben, das ist wirklich wunderbar.
Also nicht immer bleiben, sie müssen ja raus, um die Schlacht zu schlagen, aber halt wieder.
Ja.
Dort ist der Anfang und dort ist das Ende. Also jetzt in diesem Kapitel, sie starten dort und sind wieder am Schluss.
Mhm. Was denn?
Das ist auch der Geld, ich habe nicht Englisch übersetzt, das Wort fällt mir nicht. Die nicht die Höhe, das Gegenteil?
Tiefe
oder Berlin?
Tal.
Und es ist auch so, nach diesen ganzen Kämpfen, wir wissen nicht, wir haben es gemacht, sondern wir bleiben in Demütigung auch, nicht in der Höhe.
Das sagt ja zu den Galater, wenn ihr denkt, dass ihr etwas seid, dann wisst ihr, dass ihr nichts seid. Wer denkt, dass er etwas seid, der sei nichts.
Ich habe heute in 1. Korinther 10 gelesen, auch wenn jemand denkt, dass er steht, dann so.
Sehe zu, dass er nicht fällt.
Genau. Ja. Das ist auch diese.
Hochmut kommt vor dem Fall.
Genau. Aber es war dieses Mal genau das Gegenteil. Sie haben sich demütigt und der
kriegt
den Sieg.
Ja. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er nichts ist, er betrügt sich selbst. Sagt Galater 6, Vers 3.
Mhm.
Das, bei alledem, den ganzen Sieg, den Israel hier gehabt hat, zumindest in dem Kapitel sind sie in diesem Bewusstsein geblieben. Sie konnten sich am Ende auch nicht rühmen. Sie haben gesiegt, aber sie waren sich bewusst, dass es nicht unser guter Dienst. Ohne den Herrn wäre nicht gegangen.
Ja, wir müssen jetzt gehen.
Ja,
wir haben auch deutlich unsere Seite überzogen.
Heißt noch ein Liedchen, oder?
Klar! Wir sind